Lasst uns in der Stille, jeder für sich und auf seine Weise, uns darauf vorbereiten, dass Gott zu uns reden möchte. Herr, rede selbst zu uns und hilf, dass dein Wort uns erreicht und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, immer wieder trifft man Menschen, kommt ins Gespräch mit Leuten, die sagen, also an Jesus glaube ich schon. Der Mensch fasziniert mich. Da ist ein Vorbild, der, was der sagt, ist die Wahrheit. Der hat Gutes getan, der wollte Gerechtigkeit. Ich glaube an Jesus bis zum Kreuz. Was danach kommt mit der Auferstehung und so und Himmelfahrt und überhaupt die ganze Sache mit Gott, nee, damit kann ich nichts anfangen, aber Jesus, das ist, da stehe ich voll dahinter. Liebe Gemeinde, Christ zu sein bedeutet nicht, zu sagen, ich glaube an Jesus, sondern zu sagen, ich glaube an Jesus Christus. So haben wir es ja auch im Glaubensbekenntnis gesprochen. Und das ist etwas ganz anderes. Jesus Christus ist ja kein Eigenname, so Familienname oder zweiter Vorname oder so ein Ehrentitel, den manche bekommen, sondern Jesus Christus ist ein Bekenntnis. Jesus ist der Christus. Das heißt, ein Mensch, ein relativ normaler Mensch, kein übernatürlicher Mensch, Jesus von Nazareth ist zugleich der Christus. Das heißt, dort, wo er spricht, redet Gott. Was dieser Jesus sagt und tut, ist Gottes Handeln und Gottes Wort. Jesus ist der Christus bedeutet Gott, der ja für uns Menschen unsichtbar und unbegreiflich ist, weswegen er auch für alles Mögliche verwendet wird und zu einem Containerbegriff geworden ist, wo jeder das reintut, was er gerne aufbewahren möchte. Dieser Gott, den niemand durchschauen und erklären kann, der kommt in einem Menschen, in Jesus von Nazareth zu uns, verständlich, begreifbar, sichtbar und für seine Zeitgenossen zum Anfassen. Jesus ist Christus bedeutet, dass dieser Jesus der Mensch ist, an dem niemand vorbeigehen darf. Der Mensch, von dem Heil oder Unheil abhängen. Und ein Mensch, der nicht in einer Reihe steht mit den Größen der Weltgeschichte, ob das nun Cäsar ist oder Goethe oder Karl Marx oder Taylor Swift oder wie sie alle heißen, alles bedeutende Leute, aber kein Vergleich mit dem, was Jesus Christus bedeutet. Jesus Christus heißt, ich billige diesem Menschen Jesus die volle Autorität in allen Fragen meines Lebens zu. Die volle Autorität in allen Fragen, unter dem geht es nicht. Den vollen Einfluss auf mein Leben. In diesem Abschnitt, den wir gehört haben aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, werden drei Aussagen gemacht, was es bedeutet, an Jesus Christus zu glauben. Nämlich erstens, wer an Jesus Christus glaubt, ist neu geboren. Zweitens, wer an Jesus Christus glaubt, überwindet die Welt. Und drittens, wer an Jesus Christus glaubt, liebt die Geschwister. Zum Ersten, wer an Jesus Christus glaubt, ist neu geboren. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der von Gott gesandte Retter, der wurde aus Gott geboren, wie es die neue evangelistische Übersetzung formuliert. Wenn wir ein Kind taufen, dann wird es ja nicht bloß ein bisschen feucht gemacht und das soll Segen erhalten und etwas Gutes wird über diesem Kind ausgesprochen, sondern die Bibel sagt mit ihrer drastischsten Aussage über die Taufe, dass der alte Mensch in der Taufe ersäuft wurde. Das Leben beendet wurde, durch die Taufe begraben, sagt Paulus. Das alte Leben, das mir gehört oder meinen Eltern, meinen Kindern, meinem Hund, meinem Arbeitgeber, meinen Hobbys, meiner Familie, dem Sport, dem Staat und der Sünde, dieses alte Leben ist aus und ein neues Leben beginnt und in diesem neuen Leben gehörst du voll und ganz Gott, gehörst du voll und ganz Jesus Christus. Es wird ja immer wieder, aber in letzter Zeit immer stärker auch moniert, dass die Kirche den Menschen Vorschriften macht und dass es eine Anmaßung ist. Da kriegt immer die katholische Kirche mehr Fett weg. Wir sind ein bisschen im Windschatten, weil wir mit den Vorschriften nicht so ganz offensiv sind. Natürlich, die Kirche hat nicht das Recht, den Menschen Vorschriften zu machen. Aber die Kirche hat die Pflicht, darauf hinzuweisen, welche Vorschriften Gott den Menschen macht, welche Maßstäbe er ihnen gegeben hat für ihr Leben, welche Orientierungen, welche Grenzen. Und die Kirche hat die Aufgabe, die Christen, also ihre eigenen Mitglieder zu erinnern, dass es zu ihrem Wesen, zu ihrem Christsein gehört, sich an Jesus Christus zu orientieren. Nicht an dem, was in dieser Zeit als richtig gilt, nicht an dem, was die Wissenschaft als richtig erkannt hat, sondern an Jesus Christus. Einer dieser Kampfbegriffe ist ja der Spruch, mein Bauch gehört mir. Dagegen kann man ja anscheinend im ersten Moment gar nichts einwenden, wenn das gesagt wird. Und doch können Christen und Christinnen so etwas nicht sagen. Es stimmt nicht. Mein Bauch gehört nicht mir. Wenn ich getauft bin, bin ich aus Gott geboren. Und dann gehört mein Bauch Gott, genauso wie meine Hände, mein Kopf, meine Arme, mein Portemonnaie, mein Auto und mein Haus. Billiger wird Christsein nicht. Alles, was billiger ist, ist kein Christsein, sondern ein falscher Schein. Wird ja auch oft gesagt, die Kirchensteuer ist schon ein bisschen hoch. Also wenn man nicht viel verdient, ist sie ganz moderat. Aber wenn man viel verdient, dann wären das dreistellige oder vierstellige Summen im Jahr. Das ist ein bisschen anmaßend für einen Verein. Also in der Schrebergarten-Sparte bezahle ich nicht so viel und beim Hundeverein auch nicht. Warum denn bei der Kirche? Aber letztendlich ist ja die Kirchensteuer bloß ein kleines Symbol dafür, alles, was ich habe, gehört Gott. Deswegen ist sie auch eben gestaffelt und nicht in fester Betrag, jeder bezahlt im Monat so und so viel, sondern nach dem Einkommen gestaffelt, damit es auch den Reichen bewusst wird. Alles, was ich habe, gehört Gott. Es gehört nicht der Kirche, keinesfalls, aber es gehört Gott. Und ich lebe nicht für mich selbst, sondern ich bin aus Gott neugeboren und führe ein Leben, das Gott gehört. Wer an Jesus Christus glaubt, ist neugeboren. Zweite Aussage, wer an Jesus Christus glaubt, überwindet die Welt. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich im Befolgen seiner Gebote und das ist nicht schwer, schreibt Johannes. Ist frech, oder? Das soll nicht schwer sein. Fangen wir an, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Wie oft kommt man in Situationen, wo man, ohne nachzudenken, mit einer Lüge antwortet? Das macht nicht bloß Donald Trump so, sondern die restlichen Milliarden der Weltbevölkerung auch. Wo man Gerüchte weitererzählt. Man weiß nicht, ob es stimmt, man denkt nicht mal drüber nach, ob es stimmt. Aber das ist so schön, das muss man erstmal weitererzählen. Ob es stimmt, ist eine andere Frage, aber das wäre schade drum, das zu verschweigen. Ja, oder du sollst nicht stehlen. Wie viele Dinge werden mitgehen lassen, wenn man denkt, das sieht ja jetzt keiner. Früher war das gang und gäbe im volkseigenen Betrieb. Da hatte man noch das Argument, das gehört uns ja alles, wir sind das Volk. Aber nicht nur im Betrieb, auch wo auch immer, wo man was mitgehen lassen kann, dann tut man das doch schnell, vor allen Dingen, wenn es dem Staat gehört. Oder das Thema Ehebrechen. Wer ist wohl heute noch der Meinung, auch von den jüngeren Menschen, die Christen sind, dass man das unbedingt einhalten muss oder einhalten kann heutzutage? Es ist doch eher unmöglich, auch eine Beziehung auszuhalten in schweren Zeiten. Geht denn das überhaupt noch? Wieso sagt er, schreibt Johannes, die Liebe zu Gott zeigt sich im Befolgen seiner Gebote und das ist nicht schwer. Ist es nicht, muss er nicht eher schreiben, das ist unmöglich? Der Einfluss unserer Umwelt, der Verhältnisse, der Situationen, unsere eigene Prägung, die immer unweigerlich den Weg des geringsten Widerstands wählt, das alles nennt Johannes die Welt. Die Welt, die unsere Umwelt, die uns prägt und die von ihrer Grund Veranlagung Gott entgegensteht und den Gebeten Gottes, Geboten Gottes zuwider ist. Aber jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Er besiegt sie durch den Glauben, schreibt Johannes. Wie geht das? Es ist wie mit dem Auto. Wenn du mit dem Auto ankommst, schaltest die Zündung aus, ziehst einen Zündel raus und willst aussteigen, dann geht das nicht. Das geht einfach nicht. Es sei denn, du löst den Gurt, mit dem du befestigt bist. Du schaffst es nicht anders, es geht nicht. Wenn du aber den Gurt löst, dann ist es überhaupt nicht schwer. Ganz einfach ist es dann. Wunderbar. Wenn man ans Auto gefesselt ist, an seinen Sitz gefesselt ist durch einen Gurt, der mit Absicht viel stärker ist als menschliche Kräfte, dann ist es zu schwer. Aber das Lösen ist nötig und möglich und dann geht es. Wir Menschen sind, und das ist unsere Bindung an die Welt, orientiert auf das, was allen Menschen gilt. Das ist uns von vornherein eingeprägt. Anerkennung, Wohlstand, Sicherheit, Frieden mit allen, also mit den Menschen, die uns nahestehen, in Frieden leben. Und das alles fesselt uns an die Welt. Wir haben es ja auf eine völlig andere Weise in der DDR erlebt, wie uns die Welt versucht hat, in eine Richtung zu drängen. Und heute ist es wieder so, aber anders. Es ist eine weichere Art, gedrängt zu werden. Ich denke damals an das Thema Jugendweihe, wo mir heute noch Leute sagen, wenn ich so zum Beispiel Beerdigungsgespräche mache und es geht darum, wie man den Glauben in der Familie gelebt hat, man die Kinder zur Konfirmation geschickt hat. Und dann sagen mir Leute, das wissen Sie doch, oder vielleicht wissen Sie es auch nicht mehr, aber in der DDR konnte man ja gar nicht zur Konfirmation gehen. Ja, für viele hat sich das so dargestellt. Das war zu schwer. Wer wollte schon ein Held sein? Aber ein paar Familien haben es gemacht. Sie haben gesagt, die Karriere im Beruf, das Studium, unsere Ruhe, das ist zweitrangig. Wir wollen Jesus treu bleiben. Und wer das gemacht hat, hat erlebt, das ist gar nicht so schwer. Wenn man klare Schritte geht und sich konsequent dazu äußert, dann ist es gar nicht so schwer. Dann merkt man, wie viele Widerstände dahin schmelzen. Und so ist es eigentlich bis heute. Wenn man nicht versucht zu taktieren, sondern klar seinen Weg geht, man merkt, so schwer, wie ich dachte, ist es gar nicht. Heute ist für viele das Problem, das ist ja wieder gang und gäbe, dass Dinge abgerechnet werden im Beruf, in Firmen, die gar nicht gemacht worden sind, dass Sachen verkauft werden mit irgendwelchen Standards, die gar nicht eingehalten sind, dass bei Rechnungen Leistungen reingeschrieben werden, die gar nicht erbracht worden sind. Und da erscheint es erstmal unmöglich, als Christ zu sagen, ich mache hier nicht mit, ich unterschreibe das nicht, ich lasse das so nicht rausgehen. Das ist Betrug. Aber ich habe es von vielen auch gehört, wenn man sich das Herz fasst und den Mut hat, dann merkt man, dass man gar nicht immer nur auf Granit beißt, sondern dass es auch Menschen gibt, die das anerkennen oder sagen, okay, wenn du das so siehst, dann müssen wir es halt so machen. Oder was die Versuchung betrifft, ich denke da an Roland Kaiser, der ja immer noch jung und alt anzieht, wenn er irgendwo ein Konzert macht, da hat er dieses unvergessliche Lied geschrieben, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem schönen Nachbarn nicht gefällt. Also ein Lied über die Versuchung, wie schwer es ist, einerseits den richtigen Weg zu gehen und dann doch zu merken, hier lockt mich etwas und ich möchte da auch nicht drauf verzichten. Und ich habe, wenn ich solche Lieder oder auch solche Gespräche gehört habe, immer wieder gedacht, wie froh ich bin, wie leicht wir es haben als Christen, dass wir uns gar nicht in diesen Konflikt begeben müssen. Will ich nur oder will ich nicht? Riskiere ich meine Beziehung und setze meinen Frieden aufs Spiel? Wir haben es nicht schwer. Wir wissen ganz klar, was zu tun ist und wir wissen ganz klar, was zu lassen ist. Und das kann eine große Hilfe sein. Die Welt jagt nach dem Glück und dabei geht sie kaputt und macht andere kaputt und wird am Ende nicht viel Glück finden. Wir leben in der Nachfolge Jesu nicht, um glücklich zu werden. Es wäre eine falsche eine missverständliche Werbung, wenn man sagen würde, komm zu Jesus, dann bist du glücklich. Weil man müsste eher sagen, es gibt etwas Besseres, als das Glück zu finden. Die Suche nach dem Glück ist nämlich genau das, was uns hindert, das Glück zu finden. Das Glück sieht man immer bloß im Rückblick und sagt, Mensch, wie schön war das, wie gut war das. Wenn man 70. Geburtstag feiert und sagt, wie hat mich Gott gesegnet und geführt, wie wunderbar ist das. Aber wenn man das Glück verfolgt, dann ist es immer ein paar Schritte voraus und man erreicht es nicht. Jesus ruft uns nicht auf, das Glück zu finden, sondern ihm nachzufolgen und seinen Willen zu tun. Und das wird sich am Ende als der Weg zum Glück erweisen, aber eben nicht, indem man sagt, ich muss das Glück finden, sondern ich will Jesus nachfolgen und bei ihm sein. Und dann ist es gut. Wer aus Gott geboren ist, so schreibt es Johannes vielleicht etwas plakativ und sehr drastisch, der hat die Zwänge der Welt überwunden. Und man erlebt es immer wieder, dass es in Bereichen stimmt und andere Bereiche, wo man sich das noch bewusst machen muss. Die Welt ist überwunden und deswegen muss ich ihr jetzt hier nicht folgen. Wer die Zwänge dieser Welt überwunden hat, der merkt, die Gebote zu halten ist gar nicht so schwer. Aber es ist nötig, den Gurt zu lösen und sich klarzumachen, mein Fleisch, die ganzen Wünsche und Begierden und Träume dieser Welt regiert mich nicht mehr. Wer aus Gott geboren ist, wer an Jesus Christus glaubt, ist neu geboren. Wer an Jesus Christus glaubt, überwindet die Welt. Und wer an Jesus Christus glaubt, liebt die Geschwister. Denn nicht nur ich bin aus Gott geboren, sondern auch die anderen. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der von Gott gesandte Retter, der wurde aus Gott geboren. Also gilt das auch für die anderen, dass sie Gottes geliebte Kinder sind. Und wer Gott liebt, der liebt natürlich die anderen auch. Ist ja wie in der Familie, wer seine Mutter liebt und die Mutter liebt die anderen Kinder auch, ergibt sich von selber, dass jedenfalls die Mutter sich schon wünscht, dass die Kinder sich gegenseitig lieben und dass es normalerweise auch so ist. Wenn wir als Christen Geschwister sind, dann erleben wir natürlich, dass es unter Umständen Geschwister gibt, die nicht so gut miteinander können. Dann gibt es auch Streit, es gibt Meinungsverschiedenheiten, politische Haltungen, theologische Einstellungen, der Stil, wie man Christen sein lebt oder Gottesdienst feiern möchte, die Arbeitsweise, wie man in der Gemeinde an seinen Aufgaben tätig ist, der Ton, in dem man kommuniziert. Der eine kommt aus der gepflegten Hause, wo man sich nach Knicke richtet, der andere kommt mehr vom Bau und spricht entsprechend auch in der Gemeinde mit seinen Geschwistern. Und dann gibt es so Lieblingsschwestern und Brüder und andere, mit denen man nicht so gut kann. Das ist in normalen Familien so und erst recht bei einer Familie mit mehreren Milliarden Geschwistern. Wie soll das gehen? Wenn Johannes oder überhaupt das Neue Testament von der Liebe redet, dann meint sie nicht ein zärtliches Gefühl, eine freundschaftliche Einstellung, Sympathie, Zuneigung. Das alles kann dazukommen, ist aber nicht das Entscheidende. Sondern, dass wir die Kinder Gottes lieben, erkennen wir daran, dass wir Gott lieben und seine Gebote halten. Klingt erstmal ein bisschen unlogisch. Wir erkennen, dass wir die Kinder Gottes lieben daran, dass wir Gott lieben und seine Gebote halten. Das heißt aber, dass wir uns einander lieben, erkennen wir nicht an dem Gefühl, was wir im Herzen haben. Weil Gefühle folgen immer den Gedanken. Die kann man also nicht direkt beeinflussen, nur indem man seine Gedanken ändert. Aber man erkennt diese Liebe an dem Fakt, dass wir nach den Geboten Gottes miteinander umgehen. So wie Sportler sich an die Regeln halten und fair spielen, wenn sie guten Sport machen, so halten wir uns an die Regeln der Liebe. Dass wir in Achtung und Höflichkeit miteinander umgehen, dass wir uns Aufmerksamkeit und auch Zeit entgegenbringen, dass wir ehrlich miteinander sind und dass wir die Gemeinschaft pflegen und nicht verlassen. In der Urgemeinde haben die Außenstehenden, die keine Christen waren, einander gesagt, schaut, wie lieb sie einander haben. Die haben also das bemerkt, wie die Christen in Liebe miteinander umgehen. Das haben sie aber nicht erkannt an den zärtlichen Blicken, die sich Christen gegenseitig zugeworfen haben, sondern an etwas, was für die Antike sehr seltsam war. Die Christen haben die Armen versorgt. Nicht nur die aus ihren eigenen Reihen, aber erstmal auch die, und das war schon ungewöhnlich. Und sie haben das systematisch gemacht. Nicht einfach so, wenn mal jemand was übrig hatte oder einen getroffen hat, sondern sie haben sich darum gekümmert. Wer braucht was? Wer hat nicht genug? Wem müssen wir helfen? Sie haben die Kranken besucht. Egal, ob sie mit ihnen verwandt waren oder nicht. Aber sie haben gewusst, wer krank ist und haben die Kranken besucht. Und sie haben Fremde aufgenommen. Die Christen haben nicht dafür demonstriert, dass der Staat die Grenzen öffnet, sondern sie haben Fremde, die vor ihrem Haus herumgelungert waren, aufgenommen in ihr Haus, in ihrer Wohnung. Und das ist was völlig anderes und es sind auch vermutlich völlig andere Leute, die das eine und das andere tun würden. Und sie haben nicht die Frage gestellt, was nützt das mir, sondern was braucht der andere jetzt dringend. Wer an Jesus Christus glaubt, liebt die Geschwister. Und zwar nicht zuerst mit dem Herzen, sondern zuerst mit dem Mund und den Händen. Liebe Gemeinde, wenn manche Menschen wüssten, was es kostet, Christ zu sein, an Jesus Christus zu glauben, dann würden sie umgehend aus der Kirche austreten. Wenn manche Menschen sehen würden an uns, was es bedeutet, neu geboren zu sein und die Welt überwunden zu haben, dann würden sie vielleicht kommen und sagen, da will ich mehr drüber wissen, das interessiert mich. Gott möchte uns keine Last auflegen, wenn wir Jesus nachfolgen, denn seine Gebote sind nicht schwer, sondern er möchte uns eine Last abnehmen, die Zwänge dieser Welt, die uns daran hindern, dem Weg Jesu zu folgen, zum Segen für uns selbst und zum Heil für die anderen Menschen. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.